Nils Holgerssons wunderbare Reise mit den Wildgänsen. Eine Geschichte von Selma Lagerlöf. Gelesen von Stefan Kaminski. Der Kobold. Es war einmal ein Junge. Er mochte wohl 14 Jahre alt sein, war lang aufgeschossen und hatte flachsgelbes Haar. Er war zu nichts recht zu gebrauchen. Am liebsten mochte er schlafen und essen. Sein größtes Vergnügen aber war, dumme Streiche zu machen. Es war an einem Sonntagmorgen. Die Eltern des Jungen waren im Begriff, sich zum Kirchgang anzukleiden. Nils selbst saß auf dem Tisch und dachte, wie schön es sei, dass Vater und Mutter beide fortgingen, so dass er ein paar Stunden lang sein eigener Herr sein konnte. »Jetzt kann ich doch Vaters Flinte herunternehmen und ein wenig damit schießen, ohne dass sich gleich jemand reinmischt«, sagte er zu sich selbst. Aber es war fast, als habe der Vater die Gedanken des Knaben erraten, denn gerade als er in der Tür stand und gehen wollte, blieb er stehen und wandte sich zu ihm um. »Wenn du nicht mit Mutter und mir in die Kirche willst«, sagte er, »so finde ich, du solltest auf alle Fälle eine Predigt hier zu Hause lesen. Willst du mir das versprechen?« »Ja«, sagte Nils, »das kann ich gerne tun.« Und er dachte natürlich, dass er nicht mehr lesen würde, als er Lust hatte. »Die Predigt ist 14½ Seite lang«, sagte die Mutter, wie um das Maß voll zu machen. »Du musst dich wohl gleich hinsetzen und lesen, wenn du hindurchkommen willst.« Und dann gingen sie endlich. Und als Nils in der Tür stand und ihnen nachsah, fand er, dass sie ihn in einer Falle gefangen hatten. »Die gehen nun dahin und sind stolz darauf, dass sie es so gut gemacht haben und ich hier nun während der ganzen Zeit, dass sie fort sind, über der Predigt brüten muss«, dachte er bei sich. Aber sein Vater und seine Mutter waren weit davon entfernt, stolz über irgendetwas zu sein. Sie waren im Gegenteil ziemlich betrübt. Sie waren arme Häuslerleute, also Kleinbauern mit einem eigenen Haus, und sie hatten nicht viel mehr Boden als ein Gartenfleck. In der ersten Zeit, als sie das Haus hatten, konnten sie nur ein Schwein und ein paar Hühner halten. Aber sie waren sehr strebsame und tüchtige Leute, und jetzt hatten sie sowohl Kühe als auch Gänse. Es war vorzüglich vorwärts gegangen mit ihnen, und hätten sie nicht an den Sohn denken müssen, so wären sie an diesem schönen Sonntagmorgen froh und vergnügt zur Kirche gegangen. Der Vater klagte darüber, dass er faul und nachlässig sei. In der Schule hatte er nichts getan, und er war so untüchtig, dass er ihn nur mit Not und Mühe die Gänse hüten lassen konnte. Und die Mutter bestritt keineswegs, dass das wahr sei, aber sie war am meisten betrübt darüber, dass er ein so wilder und arger Bube war, hart gegen Tiere und boshaft gegen Menschen. »Wenn doch Gott ihn auf andere Gedanken bringen könnte«, sagte die Mutter, »sonst wird er ein Unglück für sich selbst und für uns.« Nils stand lange da und überlegte, ob er die Predigt lesen solle oder nicht. Aber dann wurde er mit sich selbst einig, dass es diesmal am besten sein würde, wenn er gehorchte. Er setzte sich in den Pfarrhauslehnstuhl und fing an zu lesen. Als er aber eine Weile die Wörter halblaut hergeplappert hatte, war er nahe daran, bei seinem eigenen Gemurmel einzuschlafen, und er merkte, dass er anfing einzunicken. Draußen war das schönste Frühlingswetter. Man war zwar nicht weiter im Jahr als am 20. März, aber Nils wohnte im Westwemmenhöger Kirchspiel, weit unten im südlichen Schonen, und da war der Frühling schon in vollem Gange. Es war noch nicht grün, aber es war frisch und im Begriff, Knospen zu treiben. Da war Wasser in allen Gräben und der Huflattich stand an den Grabenrändern in Blüte. All das kleine Krautwerk, das auf den Steinwällen wuchs, war braun und blank. Die Buchenwälder in der Ferne standen gleichsam da und schwollen und wurden mit jedem Augenblick dichter. Der Himmel war hoch und hellblau. Die Haustür stand angelehnt, so dass man in der Stube hören konnte, wie die Lerche sang. Die Hühner und Gänse gingen draußen im Hofe, und die Kühe, die die Frühlingsluft bis ganz in ihre Stände hineinspürten, gaben von Zeit zu Zeit ein Brüllen von sich. Nils las und nickte und kämpfte mit dem Schlaf. »Nein, ich will nicht einschlafen«, dachte er, »denn dann komme ich heute Vormittag nicht durch dies hier hindurch.« Aber wie es nun kommen mochte, er schlief dennoch ein. Er wusste nicht, ob er eine kurze oder eine lange Zeit geschlafen hatte, aber er erwachte davon, dass er ein schwaches Geräusch hinter sich hörte. Auf der Fensterbank, gerade vor Nils, stand ein kleiner Spiegel, und darin konnte man beinahe die ganze Stube sehen. In demselben Augenblick, als nun Nils den Kopf erhob, fiel sein Blick in den Spiegel, und da sah er, dass der Deckel von Mutters Truhe geöffnet war. Die Mutter hatte nämlich eine große, schwere, eisenbeschlagene Truhe aus Eichenholz, die niemand außer ihr selber öffnen durfte. Dort bewahrte sie all das auf, was sie von ihrer Mutter geerbt hatte und womit sie am allereigensten war. Da lagen ein paar alte Bauerntrachten aus rotem Tuch mit kurzem Leibchen und Faltenrock und perlengesticktem Brusttuch. Da waren gesteifte weiße Kopftücher und schwere silberne Spangen und silberne Ketten. Heutzutage wollten die Leute nicht mit solchen Sachen aus dem Haus gehen, und die Mutter hatte oft daran gedacht, sich von dem alten Kram zu trennen, aber dann hatte sie es doch nicht übers Herz bringen können. Nun sah Nils ganz deutlich im Spiegel, dass der Deckel der Truhe offen stand. Er konnte nicht begreifen, wie das zugegangen war, denn die Mutter hatte die Truhe geschlossen, ehe sie fortging. Es sah der Mutter wahrlich nicht ähnlich, sie offen stehen zu lassen, wenn er allein zu Hause war. Ihm wurde ganz unheimlich zumute. Er befürchtete, dass sich ein Dieb ins Haus geschlichen hatte. Er wagte nicht, sich zu rühren, sondern saß ganz still da und starrte in den Spiegel hinein. Während er so dasaß und wartete, dass sich der Dieb zeigen würde, grübelte er darüber nach, was für ein schwarzer Schatten das wohl sein könne, der über den Rand der Truhe fiel. Er sah und sah und wollte seinen eigenen Augen nicht trauen. Aber das, was zu Anfang wie ein Schatten aussah, wurde immer deutlicher, und er entdeckte bald, dass es etwas Wirkliches war. Es war weder mehr noch weniger als ein Kobold, der rittlings auf dem Rande der Truhe saß. Nils hatte freilich von Kobolden reden hören, aber er hatte sich nie gedacht, dass sie so klein seien. Der, der da auf der Truhe saß, war nicht höher als eine Handbreit. Sein Gesicht war alt und runzelig und bartlos. Und er hatte einen langen schwarzen Rock und Kniehosen an und einen breitkrempigen schwarzen Hut auf dem Kopf. Er war sehr fein und zierlich, mit weißen Spitzen am Halse und am Handgelenk, Spangen an den Schuhen und Strumpfbändern mit Rosetten. Er hatte ein gesticktes Brusttuch aus der Truhe genommen und saß nun da und betrachtete die altmodische Arbeit mit so großer Andacht, dass er das Erwachen des Jungen nicht bemerkt hatte. Nils war sehr erstaunt, den Kobold zu sehen. Aber Angst hatte er eigentlich nicht vor ihm, wo er doch so klein war. Und da nun der Kobold so von dem in Anspruch genommen war, was er vorhatte, dass er weder sah noch hörte, so dachte Nils, es würde ein Spaß sein, ihm einen Streich zu spielen, ihn in die Kiste hinunterzustoßen und den Deckel zuzuschlagen oder etwas Ähnliches. Aber Nils war doch nicht so mutig, dass er den Kobold mit den Händen zu berühren wagte, und er sah sich deswegen in der Stube nach etwas um, womit er ihn hinunterstoßen könne. Seine Augen wanderten von der Bettbank zum Klapptisch und von dem Klapptisch zum Feuerherd. Er sah zu den Kochtöpfen und dem Kaffeekessel, die auf einem Gesims neben dem Feuerherd standen, zum Wassereimer an der Tür hinüber und nach den Kellen und Messern und Gabeln und Schüsseln und Tellern, die er durch die halb geöffnete Schranktür sehen konnte. Er guckte zu des Vaters Flinte hinauf, die an der Wand neben den Bildern der dänischen Königsfamilie hing, und zu den Pelargonien und Fuchsien hinüber, die im Fenster blühten. Schließlich fiel sein Blick auf einen alten Fliegenfänger, der im Fensterrahmen hing. Kaum hatte er den Fliegenfänger erblickt, als er ihn ergriff und hinlief und ihn am Rande der Truhe entlang schwenkte, und er war selbst erstaunt über sein Glück. Er begriff kaum, wie es zugegangen war, aber er hatte den Kobold wirklich gefangen. Der Ärmste lag auf dem Grunde des tiefen Fliegenfängers, den Kopf nach unten, und konnte nicht in die Höhe kommen. Im ersten Augenblick wusste Nils gar nicht, was er mit seinem Fang machen sollte. Er sorgte nur dafür, den Fliegenfänger hin und her zu schwingen, damit der Kobold keine Gelegenheit fand, hinaufzuklettern. Der Kobold begann zu sprechen und bat so flehentlich, in Freiheit gesetzt zu werden. Er sagte, er habe ihnen seit vielen Jahren Gutes getan und verdiene eine bessere Behandlung. Wenn Nils ihn nun freiließ, wolle er ihm einen alten Goldtaler, einen silbernen Löffel und ein Geldstück schenken, das so groß sei wie der Deckel der silbernen Uhr seines Vaters. Nils fand ja gerade nicht, dass dies ein großes Geschäft war, Aber seit er den Kobold in seiner Macht hatte, war ihm mulmig zumute. Er merkte, dass er sich auf etwas eingelassen hatte, was fremd und unheimlich war und daher nicht zu seiner Welt gehörte. Und er freute sich nur, ihn loszuwerden. Deswegen schlug er sofort ein und hielt den Fliegenfänger still, damit der Kobold herauskommen konnte. Aber als der Kobold beinahe oben war, fiel Nils ein, dass er sich größere Reichtümer und alle möglichen Herrlichkeiten hätte ausbedingen sollen. Zumindest hätte er die Bedingung stellen sollen, dass ihm der Kobold die Predigt in den Kopf hineingehext hätte. »Wie dumm war ich, dass ich ihn losließ«, dachte er und fing an, den Fliegenfänger zu schütteln, damit der Kobold wieder hinunterfallen sollte. Aber im selben Augenblick, als Nils das tat, bekam er eine so gewaltige Ohrfeige, dass er glaubte, sein Kopf müsste zerspringen. Er flog erst zur einen Wand hinüber und dann zur anderen. Schließlich fiel er auf dem Fußboden um und dort blieb er besinnungslos liegen. Als er wieder erwachte, war er allein in der Stube. Von dem Kobold war keine Spur zu sehen. Der Deckel der Truhe war geschlossen und der Fliegenfänger hing an seinem gewohnten Platz am Fenster. Hätte er nicht gefühlt, wie seine rechte Wange infolge der Ohrfeige brannte, so hätte er versucht sein können zu glauben, dass das Ganze ein Traum gewesen war. »Aber Vater und Mutter werden doch behaupten, dass es nichts weiter gewesen ist«, dachte er. »Die ziehen aus Rücksicht auf den Kobold gewiss nichts ab. Es wird wohl am besten sein, wenn ich mich wieder hinsetze und lese.« Aber als er an den Tisch herantrat, entdeckte er etwas Wunderliches. Es war doch unmöglich, dass die Stube größer geworden war. Woher konnte es dann aber nur kommen, dass er viel mehr Schritte machen musste als sonst, um an den Tisch zu gelangen? Und was war denn in den Stuhl gefahren? Er sah nicht aus, als wenn er größer wäre als früher, aber er musste erst auf die Sprosse zwischen den Stuhlbeinen steigen und dann klettern, um auf den Sitz zu gelangen. Und ebenso war es mit dem Tisch. Er konnte nicht über die Tischplatte sehen, ohne auf die Stuhllehne zu klettern. »Was in aller Welt ist das nur?« sagte Nils. »Der Kobold wird doch nicht den Lehnstuhl und den Tisch und auch das ganze Haus verhext haben.« Dabei fiel sein Auge in den Spiegel. Und da rief er plötzlich ganz laut, »Aber da ist ja noch einer!« Denn im Spiegel sah er ganz deutlich einen winzig kleinen Burschen in Zipfelmütze und Lederhose. »Der ist ja genauso gekleidet wie ich«, sagte Nils und schlug die Hände vor Erstaunen zusammen. Aber da sah er, dass der kleine Bursche im Spiegel dasselbe tat. Da zupfte er sich selber im Haar und kniff sich in den Arm und drehte sich rundherum und augenblicklich machte der im Spiegel es ihm nach. Nils lief ein paar Mal rund um den Spiegel herum, um zu sehen, ob sich ein Männlein dahinter versteckt hielt, aber da war keins. Und da begann er vor Angst zu zittern. Denn nun begriff er, dass der Kobold ihn verhext hatte. Und dass der kleine Bursche, dessen Bild er im Spiegel sah, er selber war. Die wilden Gänse. Nils konnte sich nun gar nicht glauben, dass er in einen Winzling verwandelt war. »Es ist wohl nichts weiter als Traum und Einbildung«, dachte er. »Wenn ich nur ein wenig warte, werde ich wohl wieder ein Mensch.« Er stellte sich vor den Spiegel und schloss die Augen. Er öffnete sie erst wieder, nachdem ein paar Minuten vergangen waren, und erwartete dann, dass es vorübergegangen sei. Aber das war es nicht. Er war und blieb gleich klein. Sonst glich er sich selbst. Er war ganz so wie früher. Das flachsgelbe Haar und die Sommersprossen über der Nase und die Flicken an der Hose und die Stopfstelle an dem Strumpf, das war alles genauso wie immer. Nur, dass alles kleiner geworden war. Nein, es konnte nichts nützen, still zu stehen und zu warten. Das wurde ihm schnell klar. Er musste etwas anderes versuchen. Und er fand, das Klügste, was er tun konnte, war, dass er versuchte, den Kobold zu finden und Frieden mit ihm zu schließen. Er sprang an die Erde hinab und machte sich daran zu suchen. Er guckte hinter Stühle und Schränke und unter die Bettbank und hinter den Herd. Er kroch sogar an ein paar Mauselöcher hinein. Aber es war ihm nicht möglich, den Kobold zu finden. Die ganze Zeit, während er suchte, weinte er und betete und gelobte alle möglichen Dinge. Er wollte nie wieder jemand das Wort brechen. Er wollte nie wieder boshaft sein. Er wollte nie wieder bei der Predigt einschlafen. Wenn er nur wieder ein Mensch werden könne, dann wollte er auch tüchtig sein und ein guter und gehorsamer Junge. Aber was er auch versprach, es half nicht im Geringsten. Plötzlich fiel ihm ein, dass er die Mutter hatte sagen hören, die Kobolde hielten sich mit Vorliebe im Kuhstall auf, und er beschloss, gleich dahin zu gehen und zu sehen, ob er den Kobold nicht finden könne. Zum Glück stand die Tür nur angelehnt, denn er hätte das Schloss nicht erreichen und sie öffnen können, aber nun gelangte er ohne Schwierigkeit hindurch. Als er auf den Flur hinauskam, sah er sich nach seinen Holzschuhen um, denn drinnen in der Stube ging er natürlich auf Socken. Er überlegte gerade, was er mit den großen, klotzigen Holzschuhen anfangen sollte, aber im selben Augenblick sah er ein paar kleine Schuhe auf der Türschwelle stehen. Als er sah, dass der Kobold auch die Holzschuhe verwandelt hatte, wurde ihm noch beklommener zumute. Es sah ja so aus, als wenn dies Elend lange währen sollte. Auf der alten Eichenplanke, die vor der Haustür lag, hüpfte ein Spatz. Kaum hatte der den Jungen erblickt, als er rief.
»Nein, seht doch nur den Gänsejungen Nils, seht den Däumling, Nils Holgersson!«
Sogleich wandten sowohl die Gänse als auch die Hühner die Köpfe herum, und es entstand ein schreckliches Gegacker. krähte der Hahn.
»Das ist gut genug für ihn. Er hat mich an meinem Kamm gezupft.«
Gut. Das ist gut genug für ihn«,
riefen die Hühner, und so blieben sie dabei bis ins Unendliche. Die Gänse flogen in einem dichten Haufen zusammen, steckten die Köpfe zusammen und fragten,
»Wer kann das doch nur getan haben? Wer kann das doch nur getan haben?«
Aber das Sonderbarste bei dem Ganzen war, dass Nils verstand, was sie sagten. Er war so erstaunt, dass er still auf der Treppenstufe stehen blieb und lauschte.
»Das muss daher kommen, weil ich in einen Winzling verwandelt bin«, sagte er. »Darum kann ich die Sprache der Vögel verstehen.«
Er warf einen Stein nach den Vögeln und rief,
»So schweigt doch still, ihr Lumpengesindel!«
Aber er hatte vergessen, dass er nicht so groß war, dass die Hühner vor ihm zurückschrecken brauchten. Die ganze Hühnerschar fuhr auf ihn los und stellte sich rund um ihn herum auf und schrie,
»Gut. Das ist gut genug für dich.«
Nils versuchte zu entkommen, aber die Hühner liefen ihm nach und schrien, dass die Ohren ihm beinahe abgefallen wären. Er wäre ihnen wohl nie entronnen, wenn nicht die Hauskatze des Weges gekommen wäre. Sobald die Hühner die Katze sahen, schwiegen sie still und taten so, als dächten sie an nichts weiter, als nach Würmern in der Erde zu scharren. Nils lief schnell zu der Katze hin.
»Liebe kleine Mietz«, sagte er, »du kennst ja alle Winkel und Schlupflöcher hier auf dem Hofe. Willst du mir nicht erzählen, wo ich den Kobold finden kann?«
Die Katze antwortete nicht sogleich. Sie setzte sich hin, legte den Schwanz hübsch in einen Kranz vor ihre Pfoten und starrte den Jungen an. Es war eine große, schwarze Katze mit einem weißen Fleck auf der Brust. Ihr Haar war glatt und glänzend im Sonnenschein. Die Krallen hatte sie eingezogen, und die Augen waren ganz grau, bis auf einen kleinen schmalen Spalt in der Mitte.
»Ich weiß recht gut, wo der Kobold wohnt«,
sagte sie mit sanfter Stimme.
»Aber darum ist es nicht gesagt, dass ich es dir erzählen will.«
»Liebe Mietz, du musst mir wirklich helfen«, sagte Nils. »Siehst du denn nicht, dass er mich verhext hat?«
Die Katze öffnete die Augen ein wenig weiter, so dass die grüne Bosheit herauszulugen begann. Sie spann und schnurrte vor Wohlbehagen, ehe sie antwortete,
»Soll ich dir vielleicht helfen, weil du mich so oft am Schwanz gezogen hast?«
sagte sie schließlich. Da wurde Nils wütend und vergaß ganz, wie klein und machtlos er war.
»Ich kann dich noch einmal am Schwanz ziehen«,
sagte er und fuhr auf die Katze los. Im selben Augenblick war die Katze so verändert, dass Nils kaum glauben konnte, es sei dasselbe Tier. Jedes Haar auf ihrem Leibe sträubte sich, der Rücken krümmte sich, die Beine streckten sich, die Krallen kratzten in der Erde, der Schwanz wurde kurz und dick, die Ohren legten sich zurück, der Mund fauchte, die Augen standen weit offen und funkelten wie glühende Kohlen. Nils wollte sich nicht von einer Katze bange machen lassen, sondern ging noch einen Schritt vor. Aber da fuhr die Katze mit einem Sprung gerade auf den Jungen los, warf ihn um und stellte sich über ihn, die Vorderpfoten auf seiner Brust und den Rachen über seiner Kehle. Nils fühlte, dass die Krallen ihm durch die Weste und das Hemd in die Haut drangen, während die scharfen Eckzähne seine Kehle kitzelten. Er schrie aus Leibeskräften um Hilfe. Aber es kam niemand. Und er glaubte bestimmt, dass seine letzte Stunde geschlagen habe. Da merkte er, dass die Katze die Krallen einzog und seine Kehle freigab.
»So«, sagte sie, »jetzt mag es genug sein. Diesmal will ich dich um meiner Hausmutter willen loslassen. Ich wollte nur, dass du wissen solltest, wer von uns beiden jetzt der Stärkere ist.«
Damit ging die Katze ihrer Wege. Nils war so verlegen, dass er kein Wort sagte, sondern sich nur beeilte, in den Kuhstall hineinzukommen, um nach dem Kobold zu suchen. Da waren nicht mehr als 3 Kühe. Aber als der Knabe in den Stall hineinkam, entstand ein Brüllen und Lärmen, so dass man gern hätte glauben können, da wären wenigstens 30. Brüllte Mairose.
»Es ist nur gut, dass es noch Gerechtigkeit in der Welt gibt.«
Stimmten sie alle 3 ein. Er konnte nicht hören, was sie sagten, so riefen sie durcheinander. Nils wollte nach dem Kobold fragen, aber er konnte sich kein Gehör verschaffen, weil die Kühe so loslegten. Sie benahmen sich so, wie sie zu tun pflegten, wenn er einen fremden Hund zu ihnen einließ. Sie schlugen mit den Hinterbeinen aus, rissen und zerrten an ihren Halsketten, drehten die Köpfe nach außen und stießen mit den Hörnern nach ihm.
»Komm du bloß heran«, sagte Mairose. »Dann will ich dir einen Stoß versetzen, den du so bald nicht wieder vergisst.«
»Komm hierher«, sagte Goldlilie, »dann sollst du Erlaubnis haben, auf meinen Hörnern zu tanzen.«
»Komm nur her, dann sollst du fühlen, wie es schmeckte, wenn du mit deinen Holzschuhen nach mir warfst, wie du es diesen Sommer so oft getan hast«,
brüllte Stern.
»Komm nur her, dann will ich dir die Bremse heimzahlen, die du mir ins Ohr gesetzt hast«, schrie Goldlilie.
Mairose war die älteste und klügste von ihnen, und sie war die allerzornigste.
»Komm nur her«, sagte sie, »dann will ich dir alle die Male heimzahlen, wo du deiner Mutter den Melkschemel weggezogen hast, und alle die Male, wo du ihr ein Bein gestellt hast, wenn sie den Milcheimer geschleppt hat, und alle Tränen, die sie hier um dich vergossen hat.«
Nils wollte ihnen sagen, er bereue, dass er sie schlecht behandelt hatte und dass er so etwas nie wieder tun wolle, wenn sie ihm nur sagen wollten, wo der Kobold sei. Aber die Kühe hörten ihm nicht zu. Sie wurden so wütend, dass er befürchtete, eine von ihnen könne sich losreißen, und er hielt es für das Beste, sich aus dem Kuhstall herauszuschleichen. Als er wieder draußen war, sah er ein, dass niemand auf dem Hof ihm helfen wollte, den Kobold zu finden. Und es würde wohl auch nicht viel helfen, wenn er diesen fand. Er kroch auf den breiten Steinwall hinauf, der das Grundstück umgab und der mit Dornen und Brombeerranken bewachsen war. Da setzte er sich hin, um darüber nachzudenken, wie es werden sollte, wenn er nie wieder ein Mensch würde. Wenn nun der Vater und die Mutter aus der Kirche nach Hause kämen, würde große Verwunderung herrschen. Ja, im ganzen Lande würde man sich wundern, und aus Ost-Wemmenhög und aus Torp und aus Skurup würden Leute kommen. Aus der ganzen Wemmenhöger Heide würde man kommen, um ihn zu sehen. Und vielleicht würden der Vater und die Mutter ihn zum Kieriker Markt mitnehmen und ihn für Geld sehen lassen. Nein, niemals. Nils wollte um jeden Preis verhindern, dass ihn ein Mensch zu Gesicht bekam. Es war schrecklich, wie unglücklich er war. Niemand in der ganzen Welt war so unglücklich wie er. Er war kein Mensch mehr, sondern ein Ungetüm. Nach und nach wurde ihm klar, was es hieß, dass er kein Mensch mehr war. Jetzt war er von allem getrennt. Er konnte nicht mit anderen Knaben spielen, er konnte nicht das Haus seiner Eltern übernehmen und er konnte nun gar kein Mädchen finden, um es zu heiraten. Er saß da und betrachtete sein Heim. Es war ein kleines, weißgetünchtes Fachwerkhaus, das unter dem hohen, schrägen Strohdach wie in die Erde hineingedrückt dalag. Die Nebengebäude waren ebenfalls klein, und die Felder waren so schmal, dass ein Pferd nur mit großer Mühe darauf wenden konnte. Aber wie klein und ärmlich das Haus auch war, jetzt war es doch zu gut für ihn. Er konnte kein anderes Haus verlangen als ein Loch unter dem Fußboden im Stall. Das Wetter war so wunderbar schön. Er aber saß in tiefem Kummer da. Er konnte sich nie wieder über irgendetwas freuen, dachte er. Nie hatte er den Himmel so blau gesehen wie heute. Und die Zugvögel kamen dahergesaust. Sie kamen aus dem Ausland und waren über die Ostsee gereist. Sie waren gerade auf dem Wege gen Norden. Da waren sicher viele verschiedene Arten, aber er konnte keine andere erkennen als die wilden Gänse. Sie kamen in zwei langen Reihen geflogen, die sich in einem Winkel trafen. Es waren schon mehrere Scharen von wilden Gänsen vorübergeflogen. Sie flogen hoch oben, aber er konnte sie doch rufen hören.
»Jetzt geht's in die Berge! Jetzt geht's in die Berge!«
Als die wilden Gänse die zahmen Gänse sahen, die auf dem Hofe herumwatschelten, senkten sie sich zur Erde herab und riefen,
»Kommt mit! Kommt mit!«
Die zahmen Gänse begannen, einen langen Hals zu machen und zu horchen. Aber sie antworteten ganz vernünftig,
»Wir haben es gut, so wie wir es haben. Wir haben es gut, so wie wir es haben.«
Es war, wie gesagt, ein wunderbar schöner Tag mit einer Luft, in der zu fliegen eine wahre Freude sein musste, so frisch und so leicht. Und mit jeder neuen Schar von wilden Gänsen, die vorüberflog, wurden die zahmen Gänse mehr und mehr unruhig. Ein paar Mal schlugen sie mit den Flügeln, als hätten sie Lust mitzufliegen. Aber dann sagte immer eine alte Gänsemutter,
»Seid doch nicht verrückt, die da oben werden noch frieren und hungern.«
Einen jungen Gänserich erfasste eine heftige Reiselust bei all dem Rufen.
»Wenn noch eine Schar kommt, fliege ich mit«, sagte er.
Und dann kam eine neue Schar, die ebenso rief wie die andere. Da schrie der junge Gänserich,
»Wartet, wartet, ich komme!«
Er breitete die Flügel aus und schwang sich in die Luft hinauf, aber das Fliegen war ihm etwas so Ungewohntes, dass er wieder auf die Erde zurücksank. Die wilden Gänse mussten seinen Ruf aber doch gehört haben. Sie kehrten um und flogen langsam zurück, um zu sehen, ob er kam.
»Wartet, wartet!«
rief er und machte einen neuen Versuch. Dies alles hörte Nils, während er da auf dem Steinwall lag.
»Es würde wirklich schlimm sein«, dachte er, »wenn der große Gänserich davonfliegt. Vater und Mutter würden sehr ärgerlich darüber sein, falls er weg wäre, wenn sie aus der Kirche kommen.«
Während er so dachte, vergaß er völlig, dass er ganz klein war. Er sprang vom Steinwall mitten in die Gänseschar hinein und schlang den Arm um den Gänserich.
»Du sollst es schön sein lassen, fortzufliegen«, sagte er.
Aber gerade im selben Augenblick hatte der Gänserich entdeckt, wie er es anfangen musste, um sich von der Erde emporzuheben. Er hatte keine Zeit, den Jungen abzuschütteln. Der musste mit ihm in die Luft hinauf. Und dann ging es so schnell aufwärts, dass Nils die Luft wegblieb. Ehe ihm klar wurde, dass er den Hals des Gänserichs hätte loslassen müssen, war er so hoch oben, dass er sich totgefallen hätte, wenn er heruntergestürzt wäre. Das Einzige, was er tun konnte, um seine Lage ein wenig zu verbessern, war der Versuch, auf den Rücken des Gänserichs hinaufzukommen. Er schaffte es tatsächlich, wenn auch mit viel Mühe. Und es war auch keine leichte Sache, auf dem platten Rücken zwischen den beiden schwingenden Flügeln festzusitzen. Er musste mit beiden Händen einen tiefen Griff in die Federn hineinmachen, um nicht abzufallen. Das gewürfelte Tuch. Nils wurde es so schwindelig, dass er lange nicht wusste, wie ihm war. Die Luft sauste und pfiff ihm entgegen. Die Flügel bewegten sich und es brauste in den Federn wie ein wahrer Sturm. 13 Gänse flogen um ihn herum und alle schlugen sie mit den Flügeln und schnatterten. Es flimmerte ihm vor den Augen und es sauste ihm in den Ohren. Er wusste nicht, ob sie hoch oder niedrig flogen oder wohin es mit ihnen ging. Endlich kam er so weit zu sich, dass er herauszufinden versuchte, wohin die Gänse mit ihm flogen. Aber das war nicht so leicht, denn er wusste nicht, woher er den Mut nehmen sollte, hinabzusehen. Er war fest davon überzeugt, dass ihm furchtbar schwindelig würde, wenn er es wagen würde. Die wilden Gänse flogen nicht so sehr hoch, weil der neue Reisekamerad nicht in der allerdünnsten Luft atmen konnte. Seinetwegen flogen sie auch ein wenig langsamer als sonst. Schließlich zwang Nils sich doch, einen Blick auf die Erde hinabzuwerfen. Und es schien ihm, als liege unter ihm ein großes Tuch ausgebreitet, das in eine unglaubliche Menge kleiner und großer Würfel eingeteilt war.
»Wo in aller Welt bin ich nur hingekommen?« dachte er.
Er sah nichts anderes als Würfel an Würfel. Einige waren schief und einige waren länglich, aber überall waren da Ecken und gerade Seiten. Nichts war rund und nichts war gekrümmt.
»Was ist das doch für ein großes gewürfeltes Tuch, das ich da unten sehe?« sagte der Knabe zu sich selbst, ohne eine Antwort von irgendjemand zu erwarten. Aber die wilden Gänse, die rings um ihn herflogen, riefen sogleich:
»Äcker und Wiesen! Äcker und Wiesen!«
Da begriff er, dass das große gewürfelte Tuch das flache Land von Schonen war, über das er hinwegflog. Und es wurde ihm nach und nach klar, warum es so vielfarbig und gewürfelt aussah. Die hellgrünen Würfel erkannte er zuerst. Das waren die Roggenfelder, die im Herbst besät waren und sich grün unterm Schnee gehalten hatten. Die gelblich-grauen Würfel waren Stoppelfelder, auf denen im letzten Sommer Korn gewachsen war. Die bräunlichen waren Kleewiesen und die schwarzen waren leere Rübenäcker oder umgepflügte Brachfelder. Die braunen Würfel mit den gelben Rändern waren wohl Buchenwälder, denn in denen sind die großen Bäume, die mitten im Walde stehen, im Winter kahl. Die kleinen Buchen aber, die am Waldrand wachsen, behalten die trockenen, gelben Blätter bis tief in den Frühling hinein. Da waren auch dunkle Würfel mit Grau in der Mitte. Das waren die großen, zusammengebauten Bauernhöfe mit den dunklen Strohdächern und den gepflasterten Höfen. Und dann waren da Würfel, die in der Mitte grün schimmerten und eine Kante von Braun hatten. Das waren die Gärten, in denen die Rasenplätze schon zu grünen anfingen, obwohl die Büsche und die Bäume rings um sie herum noch mit der kahlen, braunen Rinde dastanden. Nils konnte sich eines Lachens nicht enthalten, als er sah, wie gewürfelt alles war. Aber als die wilden Gänse hörten, dass er lachte, riefen sie gleichsam:
»Fruchtbares, gutes Land! Fruchtbares, gutes Land!«
Nils machte wieder eine ernste Miene.
»Dass du lachen kannst«, sprach er mit sich selbst, »du, dem das Allerschrecklichste widerfahren ist, was einem Menschen widerfahren kann.«
Er blieb eine Weile ernst, bald musste er aber wieder lachen. Allmählich, als er sich an den Sitz und die Fahrt gewöhnt hatte, so dass er an etwas anderes denken konnte als nur daran, wie er sich auf dem Rücken des Gänserichs festhalten sollte, fiel ihm auf, wie voll die Luft von Vogelscharen war, die nordwärts flogen. Und da war ein Schreien und Rufen von einem Schwarm zum anderen.
»Also ihr seid heute auch übers Wasser gekommen?«
riefen einige.
»Ja, das sind wir«, antworteten die Gänse. »Wie denkt ihr, dass es mit dem Frühling steht?« »Nicht ein Blatt an den Bäumen und kaltes Wasser in den Seen«, lautete die Antwort.
Wenn die Gänse über einen Ort dahin flogen, wo zahmes Federvieh draußen war, riefen sie:
»Wie heißt der Hof? Wie heißt der Hof?«
Und der Hahn machte einen langen Hals und antwortete:
»Der Hof heißt Kleinhof, heut wie vor einem Jahr, heut wie vor einem Jahr.«
Die meisten Häuser hatten ja ihren Namen nach dem Besitzer, wie das in Schonen Sitte und Gebrauch ist. Aber statt zu antworten, dass es Per Matsons oder Ola Bossons Haus sei, gaben ihnen die Hühner andere Namen, die sie passend fanden. Hähne, die auf ärmliche Anwesen der Häuslereien gehörten, riefen:
»Dieser Hof heißt Grützlos!«
Und andere, die zu den allerärmsten Hütten gehörten, riefen:
»Dies Haus heißt Kaue wenig, kaue wenig, kaue wenig!«
Die großen, wohlhabenden Bauerhöfe bekamen ihre Namen von den Hühnern, wie Glücksfeld, Eierberg und Geldheim. Aber die Hähne auf den Rittergütern waren viel zu hochmütig, um sich etwas Amüsantes auszudenken. Einer von ihnen krähte und schrie mit einer Kraft, als wolle er, dass man ihn bis zur Sonne hinauf hören sollte:
»Dies ist das Rittergut Dübeck. Heut wie vor einem Jahr. Heut wie vor einem Jahr.«
Und ein wenig weiter stand einer und rief:
»Dies ist Zwaneholm. Das muss doch Gott und alle Welt wissen.«
Nils beobachtete, dass die Gänse nicht gerade ausflogen. Sie schwebten hierhin und dorthin über die ganze Ebene von Schonen, als freuten sie sich, wieder da zu sein und hätten die größte Lust, jedes einzelne Gehöft zu besuchen. Sie kamen an eine Stelle, wo einige mächtige Gebäude mit hohen Schornsteinen und rings um sie herum eine Menge kleinerer Häuser lagen.
»Das ist die Jortberger Zuckerfabrik«,
riefen die Hähne.
»Das ist die Jortberger Zuckerfabrik.«
Nils schrak zusammen. Den Ort kannte er natürlich. Im letzten Jahr hatte er dort als Hirtenbube gearbeitet. Doch dann verloren sie Jortberga aus den Augen und flogen auf Svedala und Skabasjö zu und zurück über das Böhringer Kloster und Heckeberga. Nils bekam an diesem einen Tag mehr von Schonen zu sehen, als in all den Jahren, die er hier gelebt hatte. Wenn die wilden Gänse zahme Gänse antrafen, amüsierten sie sich am allerbesten. Dann flogen sie ganz langsam und riefen hinab, »Jetzt geht es in die Berge! Wollt ihr mit? Wollt ihr mit?« Aber die zahmen Gänse antworteten,
»Es ist noch Winter. Ihr seid zu früh draußen. Kehrt um, kehrt um!«
Die wilden Gänse flogen tiefer hinab, so dass man sie besser hören konnte und riefen,
»Kommt mit, dann wollen wir euch fliegen und schwimmen beibringen!«
Dann wurden die zahmen Gänse böse und antworteten nicht mehr, nicht mal mit einem einzigen »Kack«. Aber die wilden Gänse flogen noch tiefer hinab, so dass sie fast den Boden streiften. Und dann stiegen sie wieder langsam.
»Uha, uha«,
riefen sie und frotzelten.
»Das waren gar keine Gänse. Das waren nur Schafe. Das waren nur Schafe.«
Die Gänse auf dem Felde gerieten ganz außer sich und schrien,
»Möchtet ihr erschossen werden? Alle miteinander? Alle miteinander?«
Wenn Nils alle diese Scherze hörte, lachte er. Aber dann musste er daran denken, welch ein Unglück er über sich selbst gebracht hatte. Und dann weinte er. Aber nach einer Weile lachte er wieder. Nie zuvor hatte er sich mit einer solchen Geschwindigkeit vorwärts bewegt, und er hatte doch immer so gern schnell und wild reiten mögen. Und er hatte natürlich nie geahnt, dass es hier oben in der Luft so frisch sein konnte, wie es war, und dass ein so herrlicher Geruch von fetter Erde und Harz vom Erdboden aufstieg. Und er hatte auch gar nicht darüber nachgedacht, wie es wohl sein müsste, wenn man sich so hoch oben in der Luft bewegte. Aber es war, als flöge man fort von allem Leid und allen Sorgen und Verdrießlichkeiten, die man sich nur denken konnte. Akka von Kebnekaise. Der große zahme Gänserich, der mit Nils in die Luft aufgestiegen war, fühlte sich sehr stolz, so mit den wilden Gänsen über Schonen hin und her zu fliegen und mit den zahmen Vögeln Scherze zu treiben. Aber so glücklich er auch war, konnte er es nicht unterdrücken, am Nachmittag müde zu werden. Er versuchte, tiefer zu atmen und stärker mit den Flügeln zu schlagen, aber trotzdem blieb er mehrere Gänselängen hinter den anderen zurück. Als die wilden Gänse, die ganz hinten flogen, merkten, dass die zahme Gans nicht mitkommen konnte, riefen sie der Gans, die an der Spitze des Keiles flog und den Zug anführte, zu
»Akka von Kebnekaise! Akka von Kebnekaise! Was wollt ihr von mir?«
fragte die Führergans.
»Der Weiße bleibt zurück! Der Weiße bleibt zurück! Sagt ihm, dass es leichter ist, schnell zu fliegen, als langsam«,
rief die Führergans und streckte die Flügel wie bisher. Der Gänserich versuchte, dem Rat zu folgen und die Schnelligkeit zu erhöhen. Davon wurde er aber so schlapp, dass er ganz bis zu den gestutzten Weiden hinabsank und den Äckern und Wiesen gefährlich nah kam.
»Akka! Akka! Akka von Kebnekaise«,
riefen von Neuem die hinteren Gänse. Die sahen, wie schwer es für den Gänserich war.
»Was wollt ihr denn schon wieder?«
fragte die Führergans und schien sehr verstimmt zu sein.
»Der Weiße sinkt auf die Erde nieder! Der Weiße sinkt auf die Erde nieder!« »Sagt ihm, dass es leichter ist, hoch zu fliegen, als niedrig«,
rief die Führergans. Und sie mäßigte ihre Geschwindigkeit nicht im geringsten, sondern streckte die Flügel wie bisher. Der Gänserich versuchte, auch diesen Rat zu befolgen. Als er aber in die Höhe aufsteigen wollte, wurde er so atemlos, dass es war, als müsse ihm die Brust zerspringen.
»Akka, Akka! Könnt ihr mich denn nicht in Frieden fliegen lassen?«
fragte die Führergans und tat noch ungeduldiger als vorhin.
»Der Weiße ist nahe daran, herunterzustürzen! Der Weiße ist nahe daran, herunterzustürzen! Sagt ihm, wer nicht der Schar folgen kann, kehrt am besten wieder heim«,
rief die Führergans. Und es kam ihr überhaupt nicht in den Sinn, die Geschwindigkeit zu drosseln, sondern sie streckte die Flügel wie bisher.
»So ist das«,
keuchte der Gänserich. Es wurde ihm plötzlich klar, dass die wilden Gänse nie daran gedacht hatten, ihn mit nach Lappland hinaufzunehmen. Sie hatten ihn nur des Scherzes halber mitgelockt. Nein, wie er sich ärgerte, dass ihn die Kräfte jetzt im Stich ließen, so dass er den Landstreicher nicht zeigen konnte, dass eine zahme Gans auch zu etwas zu gebrauchen ist. Und das Allerärgerlichste war, dass er in Akka von Kebnekaises Schar hineingeraten war. Denn wenn er auch nur eine zahme Gans war, hatte er doch von einer Führergans gehört, die Akka hieß und fast 100 Jahre alt war. Sie war so angesehen, dass sich die besten wilden Gänse, die es nur gab, ihr anzuschließen pflegten. Niemand aber verachtete zahme Gänse so sehr wie Akka und ihre Schar, und er hätte ihr gern gezeigt, was in ihm steckt. Er flog langsam hinter den anderen her, während er grübelte, ob er umkehren oder weiterfliegen sollte. Da sagte plötzlich der kleine Knirps, den er auf dem Rücken hatte, »Lieber Gänserich Martin, du kannst doch wohl begreifen, dass es für dich, der du nie geflogen bist, unmöglich ist, mit den wilden Gänsen bis nach Lappland zu ziehen. Willst du nicht lieber umkehren, ehe du dich ganz zugrunde richtest?« Aber der Gänserich kannte nichts Schlimmeres als diesen Häuslerjungen Nils, und kaum war ihm klar, dass der armselige Bursche ihm nicht zutraute, die Reise zurücklegen zu können, da hatte sich Martin auch schon entschlossen, durchzuhalten.
»Sagst du noch ein Wort davon, so schmeiße ich dich in den ersten Misthaufen, über den wir fliegen«, sagte er.
Und im selben Augenblick verlieh ihm der Zorn solche Kräfte, dass er fast ebenso gut fliegen konnte wie irgendeine von den anderen. Er hätte jedoch kaum so weiterfliegen können. Glücklicherweise war das auch nicht nötig, denn jetzt sank die Sonne schnell, und genau bei Sonnenuntergang nahmen die Gänse den Kurs abwärts. Und ehe Nils und der Gänserich sich's versahen, waren sie an das Ufer des Bombsees niedergeschwebt.
»Es scheint die Absicht zu sein, dass wir hier übernachten«, dachte Nils und hüpfte von dem Rücken des Gänserichs herunter.
Er stand an einem schmalen Sandufer, und vor ihm lag ein ziemlich großer See. Der war hässlich anzusehen, denn er war fast ganz mit einer Eiskruste bedeckt, die schmutzig und uneben und voller Risse und Löcher war, so wie das Eis im Frühling ist. Das Eis hatte scheinbar seine längste Zeit gesehen. An Land hatte es sich schon gelöst, und ringsherum gab es einen breiten Gürtel von schwarzem, blankem Wasser. Aber noch lag es da und verbreitete Kälte und winterliche Unheimlichkeit um sich. An der anderen Seite des Sees schien es hell und frei und bebaut zu sein, aber da, wo sich die Gänse niedergelassen hatten, war eine große Tannenschonung, und es sah so aus, als wenn der Tannenwald imstande wäre, den Winter festzuhalten. An allen anderen Stellen war der Boden frei von Schnee, aber unter den dichten Tannenzweigen lag Schnee, der geschmolzen war und wieder gefroren, geschmolzen und gefroren, bis er hart war wie Eis. Nils kam es so vor, als sei er in eine Wildnis, in ein Winterland gekommen, und ihm wurde so unheimlich zumute, dass er gern laut geschrien hätte. Er war hungrig. Er hatte den ganzen Tag nichts gegessen. Aber woher sollte er Essen bekommen? Im Monat März wächst nichts Essbares, weder am Boden noch an den Bäumen. Ja, und wer würde ihm ein Dach über dem Kopf geben? Und wer würde ihm sein Bett machen? Und wo könnte er sich am Feuer wärmen? Und wer würde ihn vor wilden Tieren beschützen? Denn jetzt war die Sonne fort. Und die Kälte stieg vom See herauf, und die Finsternis senkte sich vom Himmel herab, und die Angst kam in den Spuren der Dämmerung geschlichen, und im Walde fing es an zu pusseln und zu rascheln. Jetzt war es vorbei mit dem frischen Mut, den Nils gehabt hatte, während er oben in der Luft war, und in seiner Angst sah er sich nach seinen Reisegefährten um. Er hatte ja sonst niemanden, an den er sich halten konnte. Da entdeckte er, dass es mit dem Gänserich Martin noch schlimmer stand als mit ihm. Er war am selben Fleck liegen geblieben, wo er gelandet war. Und es sah so aus, als wenn er im Begriff war, zu sterben. Der Hals lag schlaff auf der Erde, die Augen waren geschlossen, und sein Atmen war nur noch ein schwaches Röcheln.
»Lieber Martin«, sagte Nils, »du musst versuchen, einen Schluck Wasser zu nehmen. Es sind kaum 2 Schritte zum See hinab.«
Aber der Gänserich rührte sich nicht. Nils war ja früher hart gegen alle Tiere gewesen, auch gegen den Gänserich. Aber jetzt fand er, dass Martin die einzige Stütze war, die er hatte, und die wollte er nicht noch verlieren. Deshalb machte sich Nils sofort daran, Martin zu schieben und zu stoßen, um ihn zum Wasser zu befördern. Der Gänserich war groß und schwer, es war ein hartes Stück Arbeit für den Jungen, aber schließlich gelang es ihm. Der Gänserich kam kopfüber in den See hinein. Einen Augenblick lag er regungslos im Schlamm. Aber bald steckte er den Kopf heraus, schüttelte das Wasser aus den Augen und prustete. Dann schwamm er stolz im Schilf dahin. Die wilden Gänse lagen schon vor ihm, draußen im See. Sie hatten sich weder nach dem Gänserich noch nach dem Gänsereiter umgesehen, sondern sich sofort ins Wasser gestürzt. Sie hatten gebadet und sich geputzt, und nun lagen sie da und schlabberten halb verfaultes Entengrün in sich hinein. Der weiße Gänserich war so glücklich, einen kleinen Barsch zu erblicken. Er schnappte ihn schnell auf, schwamm damit ans Ufer und legte ihn vor den Jungen hin.
»Den sollst du zum Dank dafür haben, dass du mir ins Wasser hineingeholfen hast«, sagte er.
Das war das erste Mal im Laufe des ganzen Tages, dass Nils ein freundliches Wort hörte. Er war so erfreut, dass er Lust hatte, dem Gänserich um den Hals zu fallen. Aber er konnte sich doch nicht dazu entschließen. Und auch über das Geschenk freute er sich. Zuerst meinte er, es sei unmöglich, rohen Fisch zu essen. Aber dann bekam er doch Lust, den Versuch zu machen. Er fühlte nach, ob er sein Dolchmesser mitbekommen hatte. Und glücklicherweise hing es noch an dem Hosenknopf, aber es war so klein geworden, dass es nicht größer war als ein Streichholz. Egal, dachte er bei sich. Er konnte es auf alle Fälle gebrauchen, um den Fisch auszunehmen und die Schuppen zu entfernen, und schwupps war der Barsch ganz schnell verzehrt. Als Nils gut gesättigt war, überkam ihn ein seltsames Gefühl. Hatte er tatsächlich etwas essen können, das roh war? »Es scheint wirklich so zu sein, dass ich kein Mensch mehr bin, sondern ein richtiger Kobold«, dachte er bei sich. Die ganze Zeit, als Nils aß, blieb der Gänserich neben ihm stehen. Und als er den letzten Bissen heruntergeschluckt hatte, sagte er mit schwacher Stimme,
»Wir haben uns ja mit einem wilden Gänsevolk eingelassen, das alle zahmen Vögel verachtet.«
»Das habe ich auch schon gemerkt«, sagte Nils.
»Es wäre doch grandios, wenn ich bis nach Lappland mitfliegen und den Wildgänsen zeigen könnte, dass eine zahme Gans doch auch zu etwas taugt.«
»Hm, ja«, sagte Nils ein wenig zögernd. Denn er glaubte nicht, dass der Gänserich das würde durchführen können, aber er wollte ihm nicht widersprechen.
»Aber ich glaube nicht, dass ich mich allein auf einer solchen Reise zurechtfinden kann«,
sagte der Gänserich.
»Deshalb möchte ich gern wissen, ob du nicht mit mir kommen und mir helfen willst.«
Nils hatte natürlich immer nur daran gedacht, so schnell wie möglich wieder nach Hause zurückzukehren. Martins Pläne hatten ihn nun so überrascht, dass er gar nicht wusste, was er antworten sollte.
»Ich dachte, wir sind gar keine guten Freunde«,
sagte er. Aber das schien der Gänserich ganz vergessen zu haben. Das Einzige, was er noch wusste, war, dass Nils ihm vor einem Augenblick das Leben gerettet hatte.
»Ich muss aber doch zu Vater und Mutter zurück«, sagte Nils. »Ja, zum Herbst will ich dich zu ihnen zurückbringen«,
entgegnete der Gänserich.
»Ich will dich nicht verlassen, ehe ich dich daheim auf der Türschwelle abgesetzt habe.«
Der Vorschlag gefiel Nils gar nicht so übel. Vielleicht war es auch besser, nicht so bald wieder zu Hause aufzutauchen. Gerade wollte Nils sagen, dass er gerne Martins Vorschlag annehmen würde, als er hinter sich einen großen Lärm hörte. Es waren die wilden Gänse, die alle auf einmal aus dem See gekommen waren und das Wasser abschüttelten. Dann stellten sie sich in einer langen Reihe auf, die Führergans an der Spitze, und kamen auf die beiden zu. Als der weiße Gänserich jetzt die wilden Gänse näher betrachtete, fühlte er sich nicht ganz wohl in seiner Haut. Er hatte geglaubt, dass sie mehr Ähnlichkeit mit seiner Art, den zahmen Gänsen, hätten. Aber nein, sie waren viel kleiner als er. Und keine von ihnen war weiß, sie waren alle grau, mit einer braunen Schattierung. Und ihre Augen, die waren gelb und leuchteten, als wenn ein Feuer dahinter brennen würde. Der Gänserich hatte immer gelernt, dass es am hübschesten für eine Gans war, langsam und watschelnd zu gehen. Aber diese Gänse gingen nicht, sie liefen fast. Am unruhigsten aber wurde er, als er ihre Füße ansah. Sie waren groß, abgetreten und zerrissen. Man konnte sehen, dass die wilden Gänse niemals darauf achteten, wohin sie traten. Sie machten keine Umwege. Sonst waren sie sehr zierlich und gepflegt, aber an ihren Füßen konnte man sehen, dass sie arme Leute aus der Wildnis waren. Der Gänserich hatte gerade noch Zeit, Nils zuzuflüstern,
»Antworte bitte immer ordentlich, aber erzähl ihnen auf keinen Fall, dass du ein Mensch bist.«
Und dann waren sie da. Als die wilden Gänse vor ihnen standen, verbeugten sie sich viele Male mit dem Hals, und der Gänserich tat dasselbe, noch häufiger als sie. Sobald man sich ausgiebig begrüßt hatte, sagte die Führergans Akka,
»Jetzt möchten wir erfahren, mit wem wir es zu tun haben.«
»Über mich ist nicht viel zu sagen«,
erwiderte der Gänserich.
»Ich bin im letzten Frühling in Skanör geboren. Im Herbst wurde ich an Holger Nielsen in West-Vemmenhög verkauft, und da bin ich seither gewesen.«
»Was macht dich denn so eingebildet, dass du dich den wilden Gänsen anschließen willst?«,
fragte die Führergans.
»Es könnte ja sein, dass ich euch wilden Gänsen zeigen will, dass auch wir zahmen Gänse zu etwas zu gebrauchen sind.«
»Das wäre ja schön, wenn du uns das zeigen willst. Wir haben nun schon gesehen, wie gut du fliegen kannst. Aber vielleicht bist du tüchtiger auf anderen Gebieten. Du hast vielleicht Übung im langen Schwimmen?«
»Nein, das eher nicht«,
Martin kam es so vor, als hätte die Führergans bereits beschlossen, ihn wieder nach Hause zu schicken. Deshalb blieb er ehrlich und wollte nicht weiter prahlen.
»Ich bin nie weiter geschwommen als über einen Teich. Dann erwarte ich, dass du ein Meister im Laufen bist. Nie habe ich eine zahme Gans laufen sehen, und ich habe es auch selbst nicht getan.«
Der große Weiße war nun fest überzeugt, dass die Führergans sagen würde, sie wolle ihn unter keinen Umständen mitnehmen. Er war völlig überrascht, als sie sagte,
»Du antwortest mutig, wenn man dich fragt. Und wer Mut hat, kann ein guter Reisekamerad werden, auch wenn er am Anfang nicht so tüchtig und schnell ist. Was meinst du? Willst du ein paar Tage bei uns bleiben, bis wir gesehen haben, ob du zu etwas zu gebrauchen bist?«
»Damit bin ich sehr zufrieden«,
sagte der Gänserich und war sehr vergnügt. Darauf zeigte die Führergans mit dem Schnabel auf Nils und sagte,
»Aber wer ist denn das, den du da bei dir hast? So einen habe ich noch nie gesehen.«
»Das ist mein Freund«,
sagte die Gans.
»Er hat schon immer mit Gänsen zu tun gehabt und kann uns auf der Reise sicher von Nutzen sein.«
»Das mag ja für eine zahme Gans ganz gut sein«,
entgegnete die Wilde.
»Wie heißt er?«
»Er hat mehrere Namen«,
sagte Martin zögernd und wusste nicht, was er jetzt erzählen sollte, ohne zu verraten, dass Nils einen Menschennamen hatte.
»Er heißt Däumling.«
»Ist er aus dem Geschlecht der Kobolde?«
fragte die Führergans. Der Gänserich wollte schnell das Thema wechseln und der Antwort auf die letzte Frage entgehen.
»Was? Ach, was ich euch noch fragen wollte. Um welche Zeit pflegt ihr Wildgänse eigentlich zu schlafen? Meine Augen fallen um diese Zeit voll selbst zu.«
Es war leicht zu sehen, dass die Gans, die mit dem Gänserich sprach, sehr alt war. Das ganze Federkleid war eisgrau, ohne dunkle Streifen. Der Kopf war größer, die Beine gröber und die Füße stärker abgetreten als die irgendeiner anderen Gans. Nur den Augen hatte die Zeit nichts anzuhaben vermocht. Sie schienen klarer und jünger zu sein als die der anderen.
»Jetzt sollst du wissen, Gänserich, dass ich Akka von Kebnekaise bin. Und die Gans, die zu meiner Rechten fliegt, ist Yki von Vassijaure. Und die zu meiner Linken ist Kaksi von Nuolja. Du sollst auch wissen, dass die zweite Gans zur Rechten Kolme von Svappavaara ist. Und dahinter fliegt Visi von den Oviksbergen und Kusi von Sjangeli. Und du sollst wissen, dass diese wie auch die sechs jungen Gänse hinten, drei rechts, drei links, dass sie alle Hochgebirgsgänse von edelster Herkunft sind. Du musst uns nicht für Landstreicher halten, die mit jedem Beliebigen fliegen, und du musst nicht glauben, dass wir unseren Schlafplatz mit jemandem teilen, der nicht sagen will, wer er ist und zu welcher Familie er gehört.«
Nun ging Nils schnell auf Akka zu. Es hatte ihm wehgetan, dass der Gänserich, der so mutig für sich selbst geantwortet hatte, so ausweichende Antworten gab, als es sich um Nils handelte.
»Ich will nicht verheimlichen, wer ich bin. Ich heiße Nils Holgersson und bin der Sohn eines Häuslers, und bis auf den heutigen Tag bin ich ein Mensch gewesen. Aber heute Vormittag...«
Weiter kam er nicht. Kaum hatte er gesagt, dass er ein Mensch sei, war die Führergans drei Schritte zurückgewichen und die anderen noch weiter. Und sie machten alle lange Hälse und fauchten ihn an.
»Diesen Verdacht habe ich von dem ersten Augenblick an gehabt, als ich dich hier am Seeufer sah«,
sagte Akka.
»Und nun musst du dich sofort entfernen. Wir dulden keine Menschen unter uns.«
Jetzt mischte sich Martin wieder ein.
»Es ist doch nicht möglich, dass ihr wilden Gänse vor einem solchen Winzling Angst habt. Morgen soll er von mir aus nach Hause reisen, aber über Nacht müsst ihr ihn wirklich hier bei uns lassen. Soll er sich allein durchschlagen und gegen Wiesel und Füchse verteidigen?«
Die wilde Gans kam jetzt näher heran, aber es war leicht zu sehen, dass es ihr schwer fiel, ihre Furcht zu verbergen.
»Ich habe gelernt, um alles einen Bogen zu machen, das einen Menschennamen trägt, mag es groß oder klein sein. Aber wenn du, Gänserich, für den da einstehen willst, dass er uns keinen Schaden zufügt, so kann er über Nacht hier bei uns bleiben. Ich fürchte aber, dass es nicht besonders bequem wird für euch, denn wir wollen uns zum Schlafen da draußen auf der Eisscholle niederlassen.«
»Ihr seid wirklich klug, dass ihr es versteht, einen so sicheren Schlafplatz zu wählen«,
sagte Martin.
»Aber sorgt dafür, dass sich der Winzling morgen nach Hause begibt.«
»Ja, es bleibt mir ja wohl nichts anderes übrig. Aber dann muss ich euch ebenfalls verlassen. Ich habe Nils versprochen, dass ich ihn nicht im Stich lassen will. Es steht dir frei zu fliegen, wohin du willst.«
Damit hob Akka die Flügel und flog über das Eis dahin, und eine wilde Gans nach der anderen folgte ihr. Nils war betrübt, dass nun nichts aus seiner Reise nach Lappland wurde, und außerdem fürchtete er sich vor dem kalten Nachtquartier. »Das wird ja immer schlimmer, Gänserich. Zuerst erfrieren wir draußen auf dem Eis.«
»Mach dir keine Sorgen, Nils. Besorg lieber so schnell wie möglich so viel Gras und Stroh, wie du tragen kannst.«
Als Nils einen ganzen Arm voll mit welkem Gras gesammelt hatte, packte ihn der Gänserich behutsam mit dem Schnabel und flog mit Nils auf das Eis, wo die wilden Gänse schon standen und schliefen, den Schnabel unter dem Flügel.
»Breite das Gras hier auf dem Eis aus, damit ich etwas habe, worauf ich stehen kann, ohne festzufrieren. Hilfst du mir, dann werde ich dir auch helfen.«
Das tat Nils, und sobald er fertig war, packte der Gänserich ihn noch einmal und steckte ihn unter seinen Flügel.
»Da, denke ich, wirst du gut und warm liegen.«
Nils lag so in Daunen eingepackt, dass er nicht antworten konnte. Aber herrlich warm lag er da. Und müde war er. Und schon im selben Augenblick war er eingeschlafen. Die Nacht. Es ist eine alte Wahrheit, dass Eis immer verräterisch ist und dass man sich nicht darauf verlassen kann. Mitten in der Nacht geriet die Eisscholle auf dem Bombsee in Bewegung, so dass sie an einer Stelle gegen das Ufer stieß. Und nun geschah es, dass Smirre, der Fuchs, der gerade an der Ostseite des Sees wohnte, diese Gelegenheit nutzen wollte. Smirre war auf seiner nächtlichen Jagd und hatte die wilden Gänse schon am Abend gesehen. Nicht im Traum hätte er erwartet, eine von ihnen zu erwischen. Doch jetzt begab er sich schnell aufs Eis hinaus. Als Smirre ganz dicht bei den wilden Gänsen angekommen war, rutschte er aus und seine Klauen kratzten übers Eis. Die Gänse erwachten davon und schlugen mit den Flügeln, um sich in die Luft emporzuschwingen. Aber Smirre war zu flink. Wie aus einer Kanone geschossen, kam er angesaust, fasste eine Gans am Flügel und stürzte wieder ans Ufer zurück. Aber in dieser Nacht waren die wilden Gänse nicht allein auf dem Eis. Sie hatten einen Menschen unter sich, wenn er auch klein war. Nils wurde durch das Flügelschlagen des Gänserichs geweckt. Er fiel dabei auf das Eis und war auf einen Schlag hellwach. Er verstand erst nicht, was das ganze Spektakel sollte, bis er einen kleinen, kurzbeinigen Hund mit einer Gans im Maul übers Eis davonlaufen sah. Nils lief gleich hinterher, um dem Hund die Gans wegzunehmen. Zwar hörte er den Gänserich Martin hinter sich herrufen:
»Nimm dich in Acht, Däumeling! Nimm dich in Acht!« »Aber vor so einem kleinen Hund brauche ich mich doch nicht zu fürchten«, dachte Nils und stürmte los.
Die wilde Gans, die Smirre geraubt hatte, hörte den Lärm von Nils' Holzschuhen, die auf dem Eis klapperten, und sie wollte ihren eigenen Ohren kaum trauen.
»Glaubt der Knirps, dass er mich dem Fuchs entreißen kann?«
dachte sie. Und wie übel es ihr auch erging, es begann in ihrer Kehle ganz munter zu glucksen. Fast hätte sie vor Freude gelacht.
»Wenn er bloß nicht in einen Riss im Eis fällt«,
hoffte sie für Nils. Aber so dunkel die Nacht auch war, Nils sah doch deutlich alle Risse und Löcher, die im Eis waren, und sprang kühn darüber hinweg. Das lag daran, dass er jetzt die guten Nachtaugen der Kobolde hatte und im Dunkeln sehen konnte. Er nahm den See und auch das Ufer so deutlich wahr wie am Tag. Als sich Smirre am steilen Ufer hinaufarbeitete, rief ihm Nils zu:
»Lass die Gans los, du Schlingel!«
Smirre wusste nicht, wer da rief, und nahm sich nicht erst die Zeit, nach hinten zu schauen. Nein, er beschleunigte nur seinen Lauf. Der Fuchs lief nun in einen Wald mit großen, prächtigen Buchen, und Nils folgte ihm, ohne daran zu denken, dass er sich in große Gefahr begab. Stattdessen rief er wieder:
»So ein Hund, der sich nicht schämt, eine Gans zu stehlen! Lass sie sofort los, sonst prügel ich dich, darauf kannst du dich verlassen! Lass sie los, sage ich, sonst werde ich deinem Herrn erzählen, wie du dich aufführst!«
Als Smirre merkte, dass man ihn für einen Hund hielt, dem man mit Prügel drohen kann, fand er das so komisch, dass er kurz davor war, die Gans fallen zu lassen. Smirre war ein großer Räuber, der sich nicht damit begnügte, hinter Mäusen und Ratten auf den Feldern herzujagen, sondern der sich auch auf die Höfe wagte, um Hühner und Gänse zu stehlen. Er wusste, dass er in der ganzen Umgebung gefürchtet war. Aber etwas so Törichtes hatte er noch nie gehört, seit er ein ganz kleines Füchslein war. Nils lief so schnell, dass es ihm vorkam, als glitten die dicken Buchen rückwärts an ihm vorüber. Und er holte Smirre ein. Schließlich war er ihm so nahe, dass er den Schwanz zu fassen bekam.
»Jetzt nehme ich dir doch die Gans weg!«
rief er und hielt so fest, wie er nur konnte. Aber er war nicht stark genug, um Smirre zu bremsen. Der Fuchs zog Nils mit sich, dass die welken Buchenblätter auf dem Waldboden nur so flogen. Und nun war Smirre dahinter gekommen, wie klein sein Verfolger war. Der Fuchs blieb stehen, legte die Gans auf die Erde nieder und setzte die Vorderpfoten auf sie, damit sie nicht wegfliegen konnte. Er wollte ihr auch gerade die Kehle durchbeißen, aber er konnte es sich nicht verkneifen, den Knirps erst ein wenig zu necken.
»Mach, dass du nach Hause kommst und verklag mich bei meinem Herrchen, denn nun beiße ich die Gans tot«, sagte er.
Nils wurde nun wütend darüber, dass sich der Fuchs lustig über ihn machte. Er umklammerte Smirres Schwanz noch fester, stemmte die Füße gegen die Wurzel einer Buche und im selben Augenblick, als der Fuchs den Rachen über der Kehle der Gans aufriss, zog er mit aller Macht. Smirre war so überrascht, dass er sich ein paar Schritte rückwärts ziehen ließ und die wilde Gans war frei. Sie hob sich mit Mühe in die Luft empor. Einer ihrer Flügel war verletzt, so dass sie ihn kaum einsetzen konnte, und außerdem konnte sie in der dunklen Nacht nicht sehen im Wald. Sie war so hilflos wie ein Blinder. Weil sie Nils nicht im geringsten helfen konnte, flog sie wieder zum See hinab. Smirre aber stürzte sich auf den Jungen.
»Krieg ich die eine nicht, so will ich den anderen haben!«
Man konnte es seiner Stimme anhören, wie wütend er war.
»Das bilde dir nur ja nicht ein«,
sagte Nils und war ganz mutig, weil er die Gans gerettet hatte. Er hielt sich noch immer am Fuchsschwanz fest, und das war gut so. Es war ein regelrechter Tanz im Wald, so dass wieder die Buchenblätter aufwirbelten. Smirre drehte sich unaufhörlich herum, aber der Schwanz drehte sich mit, und Nils hielt sich daran fest, so dass der Fuchs ihn nicht kriegen konnte. Nils war so froh über sein Glück, dass er anfangs nur lachte und sich über den Fuchs lustig machte, aber Smirre, der alte Jäger, war beharrlich und gab nicht auf. Da erblickte Nils eine kleine, junge Buche. Die wuchs so dünn wie eine Gerte in die Luft. Schnell ließ Nils den Fuchsschwanz los und kletterte in die Buche hinauf. Smirre war so eifrig, dass er noch eine ganze Weile seinem Schwanz hinterher tanzte.
»Jetzt brauchst du nicht mehr länger zu tanzen!«
Smirre knurrte nur, weil er die dünne Buche nicht hinaufklettern konnte. Sie wäre unter seiner Last zusammengebrochen. Deshalb entschied er sich dafür, unter dem Baum Wache zu halten. Irgendwann würde er den Knirps schon erwischen. Nils fühlte sich gar nicht wohl, wie er dort auf einem dünnen Zweig saß. Die kleine Buche reichte noch nicht bis an das hohe Laubdach hinan. Er konnte auch nicht auf einen anderen Baum hinübergelangen und er wagte nicht, von seinem Baum herunterzuspringen. Es war gar nicht auszudenken, wie unheimlich es war, mitten in der Nacht draußen im Wald zu sitzen. Die ganze Welt kam ihm wie versteinert vor. Doch dann kam die Morgendämmerung und die Sonne endlich zum Vorschein. Die Sonnenstrahlen kamen in großen Bündeln herbeigeeilt, um zu sehen, was die Nacht Schlimmes angerichtet hatte. Die Wolken am Himmel, die seidenglatten Buchenstämme, die kleinen, ineinander geflochtenen Zweige des Laubdaches, der Reif, der das Buchenlaub am Waldboden bedeckte, alles erglühte und errötete. Die Versteinerung der Nacht war geschwunden, und es kam so erstaunlich viel Lebendiges zum Vorschein. Der Schwarzspecht mit dem roten Nacken begann, mit dem Schnabel gegen einen Baumstamm zu picken. Das Eichhörnchen hüpfte mit einer Nuss aus seinem Nest heraus, setzte sich auf einen Zweig und machte sich daran, die Nuss zu knacken. Der Star kam mit einer Wurzelfaser geflogen und im Wipfel des Baumes sang der Buchfink. Da begriff Nils, dass die Sonne zu diesen kleinen Geschöpfen gesagt hatte, »Jetzt könnt ihr erwachen und aus euren Nestern herauskommen. Jetzt bin ich hier. Jetzt braucht ihr vor nichts mehr Angst zu haben.« Vom See her konnte man die Schreie der wilden Gänse hören. Gleich darauf kamen alle 14 Gänse über den Wald geflogen. Nils versuchte, sie zu rufen, aber sie flogen so hoch über ihm, dass seine Stimme sie nicht erreichen konnte. Sie glaubten bestimmt, dass der Fuchs ihn schon lange aufgefressen habe. Sie fanden es nicht einmal der Mühe wert, nach ihm zu suchen. Nils war kurz davor zu weinen. Aber nun stand die Sonne goldgelb und munter am Himmel und flößte der ganzen Welt Mut ein.
»Du brauchst nicht traurig zu sein, Nils Holgersson, solange ich hier bin«, sagte die Sonne.
Das Gänsespiel. Als der Morgen dabei war, in den Vormittag überzugehen, kam eine einsame wilde Gans unter das dichte Laubdach geflogen. Sie tastete sich zwischen den Stämmen und Zweigen hindurch und flog ganz langsam. Sobald Smirre sie sah, verließ er seinen Platz unter der kleinen Buche und schlich auf sie zu. Die wilde Gans flüchtete nicht vor dem Fuchs, sondern flog ganz dicht an ihm vorüber. Smirre sprang in die Höhe, konnte sie jedoch nicht packen, und die Gans flog weiter zum See. Es dauerte nicht lange, da kam eine andere wilde Gans geflogen. Sie flog noch niedriger und langsamer. Auch sie flog dicht an Smirre vorüber, und er sprang so hoch, dass seine Ohren ihre Füße berührten, aber sie entkam doch unbeschädigt und setzte ihren Weg stumm wie ein Schatten zum See fort. Es verging eine kleine Weile, dann kam wieder eine wilde Gans. Sie flog noch niedriger und langsamer. Smirre machte einen mächtigen Sprung, und es fehlte nur eine Haaresbreite, dass er sie geschnappt hätte, aber auch diese Gans entkam. Ehe Smirre sich ausruhen konnte, kamen plötzlich drei Gänse in einer Reihe. Sie kamen genauso geflogen wie die anderen, und Smirre sprang bei allen in die Höhe, aber es gelang ihm nicht, eine von ihnen zu fangen. Dann kamen fünf Gänse, aber sie flogen besser als die davor, und Smirre verging die Lust daran, ihnen nachzujagen. Nach einer längeren Pause kam wieder eine einsame Gans. Das war die 13. Die war so alt, dass sie ganz grau war. Es sah so aus, als könne sie den einen Flügel nicht recht gebrauchen. Sie flog so jämmerlich und so schief, dass sie fast die Erde berührte. Smirre begnügte sich nicht damit, in die Höhe zu springen. Nein, er verfolgte sie in schnellem Lauf bis zum See. Aber auch diesmal wurden seine Anstrengungen nicht belohnt. Die 14. Gans kam, und das sah sehr hübsch aus. Sie war weiß, und sie schimmerte wie eine Lichtung im dunklen Wald, wenn sie ihre großen Flügel schwang. Als Smirre das sah, bot er alle Kräfte auf, aber die weiße Gans flog ganz unversehrt davon, so wie all die anderen. Nun wurde es eine Weile still unter den Buchen. Es schien, als sei der ganze Schwarm wilder Gänse vorübergezogen. Plötzlich fiel Smirre ein, dass er einen Gefangenen hatte. Er sah zur Buche hinauf, aber Nils, der Knirps, war verschwunden. Smirre blieb nicht viel Zeit, an Nils zu denken, denn nun kam die erste Gans vom See zurück und flog so langsam wie vorher an ihm vorbei. Er stürmte mit einem hohen Sprung auf sie zu, aber er war zu hastig gewesen und hatte sich keine Zeit gelassen, den Sprung zu berechnen, so dass er daneben sprang. Auf die erste Gans folgte eine zweite und eine dritte und eine vierte und eine fünfte, bis die Reihe wieder herum war und mit der alten eisgrauen und der großen weißen endete. Sie flogen alle langsam und niedrig. Gerade als sie über Smirre dahin schwebten, ließen sie sich herab, als wollten sie ihn auffordern, sie zu fangen. Das war der schlimmste Tag, den Smirre jemals erlebt hatte. Die wilden Gänse flogen unaufhörlich über seinem Kopf, kamen und verschwanden. Große, schöne Gänse, die sich auf den deutschen Feldern und Heiden dick gefressen hatten, flogen den ganzen Tag im Walde herum, so in seiner Nähe, dass er sie viele Male berührte, und es gelang ihm nicht, seinen Hunger an einer einzigen von ihnen zu stillen. Am Morgen, als das Spiel begann, war Smirre noch so fein gewesen. Er liebte die Pracht, und sein Pelz war leuchtend rot, die Brust weiß, die Schnauze schwarz und der Schwanz wallend wie ein Federbusch. Aber als es an diesem Tage Abend wurde, hing Smirres Pelz in Zotteln herunter. Er war in Schweiß gebadet, seine Augen waren glanzlos, die Zunge hing ihm lang aus dem keuchenden Rachen, und aus dem Mund floss Schaum. Erst als Smirre ganz kraftlos und matt auf einem Haufen welker Blätter zusammensackte, machten die Gänse eine Pause.
»Jetzt weißt du, Fuchs, wie es dem geht, der es wagt, sich mit Akka von Kebnekaise einzulassen«,
riefen sie dem Fuchs ins Ohr. Und damit ließen sie ihn in Ruhe. Auf die erste Gans folgte eine zweite und eine dritte und eine vierte und eine fünfte, bis die Reihe wieder herum war und mit der alten eisgrauen und der großen weißen endete.